Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Die ARD ist, Zitat, reformwillig, aber nicht wirklich reformfähig. So hat es Julia Jäkel ausgedrückt. Die ehemalige Gruner und Jahr-Chefin war Vorsitzende des Zukunftsrates, den die Rundfunkkommission der Länder explizit eingesetzt hatte, um Vorschläge für Reformen zu erhalten. Seit Januar, also seit diese Vorschläge vorliegen, kocht die Diskussion darum immer wieder hoch, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland wirklich reformiert werden kann. Aber kommt diese Diskussion auch voran? Das bespreche ich heute mit Dimut Röther, der verantwortlichen Redakteurin von EPD Medien. Und in der Medienkritik der österreichische Fernsehfilm Zwei gegen die Bank von Clara Stern. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr wieder zuhört. Hallo Dimut.
Hallo Alex.
Wir wollen ja über die Reformpläne für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden. Und bevor wir da die aktuellen Pläne und Diskussionen entwirren, würde ich gerne einmal kurz zurückblicken am Anfang, um so ein bisschen Kontext zu geben. Geredet wird ja darüber eigentlich schon seit immer, dass man irgendwie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verändern muss. Aber wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass dieser Zukunftsrat eingesetzt wurde?
Ja, also Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird seit Jahren gefordert von den Medienpolitikern. Und ich glaube, der Zukunftsrat wurde auch deswegen eingerichtet, weil die Medienpolitik sich im Grunde selbst blockiert hat gegenseitig. Da waren zu viele Interessen der Länder, die eine Rolle spielten, dann auch persönliche Interessen von Ministerpräsidenten. Und deswegen ist das mit dieser Reform, obwohl sie alle ständig darüber geredet haben, nie so richtig in Gang gekommen. Und ich glaube, dieser Blick von außen war sehr notwendig, um da mal Impulse zu geben und zu sagen, so und so könnte es aussehen, wenn wir jetzt mal alle anderen Überlegungen, das sind ja machtpolitische Überlegungen oder standortpolitische Überlegungen, die da immer auch reinspielen, wenn wir die jetzt alle mal hinten anstellen.
Das wurde ja im Januar 23 entschieden, dass das passieren sollte. Ein Jahr später gab es die Ergebnisse. Wie würdest du zusammenfassen, was kam so unterm Strich als wichtigste Ergebnisse raus aus diesen Beratungen?
Ich glaube, was am überraschendsten war von dem Bericht, war halt, dass sie vorgeschlagen haben, man sollte eine neue Anstalt einrichten. Also die Ministerpräsidenten hatten ja eigentlich darauf spekuliert oder so ihr geheimer Gedanke war gewesen, ja, wir wollen ja einsparen, und die hatten sich, glaube ich, auch davon erhofft, dass vom Zukunftsrat Einsparvorschläge kommen, obwohl es natürlich offiziell immer hieß, nein, es geht nicht vordergründig ums Sparen, es geht um eine grundlegende Reform. Und dann geht der Zukunftsrat hin und sagt, ja, also wenn wir uns die ARD anschauen, das ist ja im Grunde ein Riesenkonzern mit 7 Milliarden Umsatz im Jahr. Und dieser Konzern hat weder eine richtige Führung noch eine ordentliche Aufsicht. Und das geht ja eigentlich nicht. Und deswegen haben sie vorgeschlagen, dass man tatsächlich für die ARD eine schlanke Einrichtung macht, die das alles bündelt, was jetzt in verschiedenen Gremien, Koordinierungssitzungen mühsam, zeitaufwendig verhandelt wird. Die ARD als Arbeitsgemeinschaft, das ist ja ein Senderverbund, der offiziell eben Arbeitsgemeinschaft heißt, ist ja nicht einmal rechtsfähig. Also wenn da irgendwas schiefläuft, man kann die ARD nicht verklagen, man kann immer nur einzelne Landesrundfunkanstalten verklagen. Und das wollten die, da hat der Zukunftsrat gesagt, da müssen wir ran. Diese ARD ist so, wie sie aufgestellt ist, auch nicht strategiefähig. Und wenn wir da jetzt nicht bald mal was machen, dann gibt es vielleicht die ARD in 6 Jahren gar nicht mehr.
Aber du hast es schon angedeutet, das war nicht das Ergebnis, was sich die Länder erhofft hatten. Kann man das so sagen?
Ja, natürlich. Also das waren die Länder hatten sich, ich weiß es nicht. Man hat immer offiziell gesagt, nein, nein, es geht nicht um Sparen, es geht um Reformen und um den Blick von außen. Und ich glaube, ihnen war das dann zu viel Blick von außen. Jedenfalls haben sie natürlich das Ganze offiziell begrüßt. Aber man sieht jetzt an dem Entwurf des Medienstaatsvertrags und der anderen Staatsverträge, die da vorliegen, dass es doch sehr schwer fällt, das Ganze dann irgendwie politisch auch umzusetzen. Und so wie die Diskussionen im Moment zu laufen scheinen, nach dem, was man hört, spielen jetzt natürlich wieder genau die gleichen Dinge eine große Rolle, die schon früher eine große Rolle gespielt haben, nämlich machtpolitische Interessen von Ministerpräsidenten, standortpolitische Interessen einzelner Länder. Also das Ganze scheint jetzt in der Diskussion wieder ziemlich aufgerieben zu werden, wobei es ein Vorschlag gibt. Also die Referenten der Staatskanzleien, die medienpolitischen, haben Ende Juni einen Vorschlag erarbeitet, der jetzt vorliegt der Rundfunkkommission und der diskutiert wird seither, der schon auch in Teilen recht mutig war, also vor allem was die Finanzierung angeht. Das können wir ja gleich nochmal besprechen. Und wo sie auch versucht haben, einige Dinge umzusetzen. Aber nach allem, was man so hört, wird das jetzt in den Diskussionen wieder alles zerbröselt.
Wenn wir die Länder sagen, wen meinen wir damit eigentlich genau? Sind das dann wirklich vor allem die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, also wirklich auf der obersten Ebene? Oder sind das auch zu einem gewissen Grad die Fachpolitiker, die dann in den Staatskanzleien oder Medienministerien oder sowas sitzen?
Es sind natürlich beide, also alle. Primär sind eigentlich die Ministerpräsidenten die obersten Medienpolitiker, aber die haben natürlich ihre Referenten in den Staatskanzleien, die diese Sachen ausarbeiten. Und auf Referentenebene wird da, glaube ich, auch etwas sachlicher diskutiert und etwas weniger, also wird etwas mehr abstrahiert von den Eigeninteressen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei den Ministerpräsidenten noch mal schwieriger ist.
Okay, dann lass uns einfach auf den Reformstaatsvertrag kommen, weil ich glaube, das ist das Interessante, was jetzt gerade aktuell vorliegt. Also du hast gesagt, den gibt es seit Juni. Inzwischen ist er irgendwie auch bei allen Medien, die sich dafür interessieren, angekommen. Aber öffentlich ist er nicht. Warum passiert das eigentlich alles hinter verschlossenen Türen?
Ja, das ist die große Geschichte der Medienpolitik. Früher wurde das alles immer auf Staatskanzleiebene im Geheimen ausgehandelt. Dann ist man irgendwann darauf verfallen, dass man gesagt hat, oh, Transparenz, wir reden immer über Transparenz, wäre ja vielleicht für unsere Medienpolitik auch ganz gut. Dann hat man tatsächlich auch mal Medienstaatsvertragsentwürfe, die in der Diskussion waren, veröffentlicht. Also jeder konnte im Grunde dazu Stellung nehmen, wenn er wollte. Also es gab dann sogenannte Befragungen, Anhörungen nannte sich das, wo auch du oder ich unsere Stellungnahme hätten einschicken können. Dann waren sie dann doch überrascht von den Reaktionen, die sie darauf bekommen haben. Also weil sie in einer Anhörung hat man über 1000 Stellungnahmen bekommen. Und das ist natürlich auch gar nicht so leicht, das alles zu verarbeiten.
Als ich mit Mark Kohl gesprochen habe, Anfang dieses Jahres, da habe ich ihn ja gefragt, wie zufrieden er jetzt mit der Diskussion ist, die der Vorschlag so losgetreten hat. Da hat er gesagt, ja, er freut sich erstmal grundsätzlich, dass es eine Diskussion gibt. Eigentlich hätte der Zukunftsrat aber ja gesagt, also die ganzen Sachen gehören zusammen, die sie vorgeschlagen haben. Ja, das ist, man kann sich da jetzt nicht irgendwie die Rosinen rauspicken. Wie viel ist davon denn jetzt in diesem Referentenentwurf, der zumindest den Medien vorliegt, gelandet? Also soll es eine weitere ARD-Anstalt geben?
Richtig, also der Zukunftsrat hat gesagt, ihr müsst das alles viel systemischer angehen und grundsätzlicher. In dem Vorschlag, der uns vorliegt vom Juni, ist nicht geplant, eine ARD-Anstalt einzurichten. Davon haben auch einige andere Medienexperten abgeraten. Die haben gesagt, das könnte zusätzliche Kosten verursachen und Spareffekte würden dadurch dann nicht eintreten. In dem Vorschlag, den wir vorliegen haben, ist vorgesehen, eine Geschäftsführung einzurichten. Also es soll ein Geschäftsführer verantwortlich dafür sein, dass das, was der ARD-Vorstand setzt sich zusammen aus den ARD-Intendanten, die sollen langfristige Strategien beschließen. Und der Geschäftsführer ist dann dafür zuständig, diese Strategien auch umzusetzen. Das Problem bei der ARD, so wie sie im Moment organisiert ist, ist, der ARD-Vorsitz wechselt alle 2 Jahre. Das war früher so, dass dann eben jeder neue ARD-Vorsitzende, der hat dann auch so seine eigenen Akzente gesetzt. Aber es war ganz schwierig, da langfristige Strategien zu entwickeln, weil der Nächste, der kam, der hatte vielleicht ganz andere Interessen, hat gesagt, nee, das ist jetzt wichtiger und wir machen das jetzt so und so. Und in diesem Staatsvertrag oder in diesem Entwurf, der uns vorliegt, da steht eben, dass die Intendanten sich einigen müssen auf langfristige Strategien, also über 2 Jahre hinaus, dass sie die festschreiben müssen und dass eben dieser Geschäftsführer und der ARD-Programmdirektor oder die Programmdirektorin dann dafür sorgen müssen, dass sie umgesetzt werden. Und das soll auch kontrolliert werden, das ist auch neu. Die Gremienvorsitzendenkonferenz, das ist auch so ein Wortungetüm, was in der ARD eine wichtige Rolle spielt, aber was eigentlich bisher gar keine gesetzlich vorgeschriebene Funktion hatte. Also in der Gremienvorsitzendenkonferenz sitzen alle Vorsitzenden der Gremien der einzelnen ARD-Anstalten, also Rundfunkratsvorsitzende und Verwaltungsratsvorsitzende. Und eigentlich hat diese Gremienvorsitzendenkonferenz bisher nur beratende Funktion. Und die soll jetzt laut diesem Gesetzentwurf auch wirklich beschlussfähig sein und die soll zum Beispiel auch mit über langfristige Strategien abstimmen.
Könnte man ja erstmal meinen, klingt nach einem guten Kompromiss. Also man schafft keine neue extra Anstalt, aber man schafft irgendwie eine Stelle, eine Institution, die in der ARD so ein bisschen durchregieren kann.
Finde ich auch. Ich habe jetzt gelesen, dass in der Diskussion anscheinend dieser Geschäftsführer schon wieder keine Rolle mehr spielen soll und dass stattdessen festgelegt werden soll, dass für einzelne Aufgaben einzelne ARD-Anstalten die Federführung übernehmen. Das halte ich ehrlich gesagt für sehr schwierig, weil das natürlich bisher auch schon so ist. Also man sieht das zum Beispiel in der Auslandsberichterstattung, da sind ja immer einzelne Anstalten zuständig für bestimmte Berichterstattungsgebiete. Und natürlich sind auch im Inland, wenn hier irgendwo was passiert, sind die jeweiligen Anstalten, die dort sitzen, zuständig dafür. Das bedeutet aber, dass Leute, die von anderen Anstalten sind, also wenn zum Beispiel Dokumentarfilmer Themen bearbeiten wollen, die in das Berichtsgebiet des Hessischen Rundfunks fallen, aber der Hessische Rundfunk will dieses Projekt nicht machen, der WDR will das aber unbedingt machen, dann gab es bisher schon immer totale Streitigkeiten und Blockaden wegen solcher Sachen, weil man sich eben nicht einigen konnte, wer darf das jetzt umsetzen, ist das wirklich wichtig genug? Und dann hatte eben im Zweifel immer die Anstalt, die da sitzt, hatte eben auch das Vetorecht und konnte sagen, nee, das wollen wir nicht, das darf nicht gemacht werden. Und ich glaube, dieses Problem lässt sich nicht lösen, indem man sozusagen eine Geschäftsführung aufruft für alle Themen, weil das bedeutet auch, die Themen quasi zu monopolisieren. Und damit geht natürlich auch Vielfalt verloren.
Das heißt, es würde eigentlich aber auch wieder zu Partikularinteressen führen, statt zu jemandem, der den Überblick behält, was ja eigentlich genau das Ziel war.
Richtig, richtig. Ja. Genau das ist das Problem.
Das passt auch so ein bisschen zu dem Zitat, was Martina Zöllner gesagt hat, die ehemalige Programmdirektorin vom RBB, als sie gegangen ist. Sie hat gesagt, die ARD kann sich nicht von ihrer föderalen Verfasstheit befreien, weil dieselbe Politik, die sie unter Druck setzt, sich zu modernisieren, das verhindert. Würdest du dem zustimmen?
Ja, das Problem sehe ich auch. Was wir ja auch gesehen haben, zum Beispiel der ARD-Vorsitzende Gnifke hatte Anfang 2023 angekündigt, dass ein digitaler Fernsehkanal abgeschafft werden soll, noch im selben Jahr, also noch 2023. Wir haben jetzt Sommer 2024, es ist nichts passiert. Man hört, dass ARD intern darüber diskutiert wird, ob man jetzt One abschaffen soll oder ARD Alpha. Der WDR ist natürlich dagegen, dass One abgeschafft wird, weil er die Federführung hat. ARD Alpha liegt beim BR. Ich würde sagen, man muss sich mal die Programmschemata anschauen und ich habe bei One zum Beispiel das Gefühl, dass es einfach eine lineare Mediathek, was anderes ist da nicht. Da werden alte Filme wiederholt, alte Serien wiederholt, ab und zu mal werden ausländische Serien bei One abgespielt. Aber das ist eine lineare Mediathek, das könnte man problemlos, so wie es ist, ins Internet verlegen.
Aber wie kommt man denn aus dieser Pattsituation raus? Das ist doch, das scheint ja wirklich so, als gäbe es da keinen Ausweg, wenn einerseits alle wirklich immer wollen, dass sich irgendwie was ändert und dass es irgendwie mal jemanden gibt oder ein Gremium gibt oder irgendwie eine zentrale Stelle gibt, die über alles drüber schaut und von da aus strategische Entscheidungen trifft, aber auf der anderen Seite alle immer gleichzeitig ihre Pfründe sichern wollen. Da ist doch kein Ausweg, wenn das immer so weitergeht und die Zeit läuft, ja, also bis Ende des Jahres muss da was passieren.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, die Medienpolitik ist ein Fall für einen Mediator. Also es müsste eigentlich jemand hingehen und das Ganze mal moderieren und sagen so, wir versuchen jetzt mal von allen Eigeninteressen abzusehen und uns, das ist ja im Grunde das, was der Zukunftsrat auch probiert hat, dass er gesagt hat, wir versuchen uns jetzt vorzustellen, wie eine gute Lösung aussehen könnte, unabhängig davon, wer jetzt wieder da was aufgeben muss und das natürlich nicht will.
Im Oktober sollen die Ministerpräsidenten am besten irgendwas beschließen, richtig?
Richtig.
Wenn du jetzt in die Glaskugel gucken wirst, was glaubst du, was wird da am Ende rauskommen? Also speziell jetzt für dieses Thema Handlungsfähigkeit ARD.
Ich finde das im Moment ganz schwer, das zu sagen. Also gut wäre, glaube ich, wenn sie sich tatsächlich auf so ein Geschäftsführungsmodell verständigen könnten, dann hätte man eben klare Ansprechpartner. Das wird auch in dem Entwurf betont, dass eben Organisation wichtig ist und weniger Koordination. Ich bin skeptisch, weil wir jetzt schon seit so vielen Jahren auch darüber diskutieren Und ich immer wieder das Gefühl habe, ja, im Zweifelsfall sind sie alle nicht in der Lage, ihre Eigeninteressen hinten anzustellen.
Stehen noch andere, weniger wegweisende Dinge in diesem Reformentwurf, über die wir noch reden sollten?
Ja, also eigentlich ein ganz wichtiges Thema ist, das ist auch sehr wegweisend, ist tatsächlich die zukünftige Rundfunkfinanzierung. Es gibt den Vorschlag, den Rundfunkbeitrag zwar wie bisher mit diesem KEF-Verfahren festzusetzen, aber das Ganze ein bisschen sozusagen zu entpolitisieren. Und das halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Aber auch das scheint jetzt in der Diskussion schon wieder verbessert zu werden. Also der Vorschlag geht so, man sagt, das KEF-Verfahren bleibt, die Anstalten melden ihren Bedarf an bei der Kommission. Die Kommission rechnet, sagt, oh, da habt ihr aber zu viel angemeldet, das braucht ihr gar nicht, rechnet das runter, den Bedarf, und legt dann fest, wie hoch der Rundfunkbeitrag sein muss, damit die Anstalten bedarfsgerecht finanziert sind. Und diesem Rundfunkbeitrag mussten bisher immer die Ministerpräsidenten zustimmen und dann auch die jeweiligen Parlamente in den Ländern. Das hat dazu geführt, dass es alle 4 Jahre wieder eine sehr hitzige Debatte gab darüber, dass die Anstalten zu teuer sind, dass sie zu viel Geld verbrauchen und so weiter. Aber in der Zwischenzeit wurde nichts getan. Und der Vorschlag lautet jetzt, das nennt sich Rationalisierungsmodell, der Vorschlag lautet, dass man sagt, die KEF errechnet gleichzeitig, wie hoch der Rundfunkbeitrag eigentlich sein müsste, wenn er wie der Verbraucherpreisindex steigt, abzüglich eines sogenannten Rationalisierungsabschlags. Also dieser Rationalisierungsabschlag soll eben dafür sorgen, dass die Anstalten wirklich sparen und dass sie nicht Geld einfach so verprassen. Und wenn der Rundfunkbeitrag, den die KEF jetzt festlegt, unter diesem errechneten Wert bleibt, dann kann das Ganze per Verordnung festgelegt werden. Dann wird es einfach verordnet und kann dann zum 1. Januar der neuen Gebührenperiode so in Kraft treten, wie die KEF gesagt hat. Das würde das Ganze sehr vereinfachen und es würde tatsächlich auch diese Diskussion um den Rundfunkbeitrag, die immer sehr stark aufgeladen wird mit politischen Diskussionen und ja populistischen Angriffen, Generalangriffen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das könnte man dadurch entschärfen.
Es würde auch eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Stück weit schützen, auch vor den Kräften in der Politik, die ihn am liebsten abschaffen oder zumindest sehr klein machen würden.
Richtig, richtig. Hm. Das sehe ich auch so. Also, weil die Diskussion um den Rundfunkbeitrag wird immer mit so viel Sachen aufgeladen, die gar nichts mit dem Rundfunkbeitrag und auch nichts mit dem öffentlich-rechtlichen System zu tun haben. Deswegen wäre das ganz gut, das Ganze an der Stelle tatsächlich rationaler zu gestalten. Deswegen finde ich das Wort Rationalisierungsmodell ganz hübsch.
Mit dem ZDF scheint irgendwie alles in Ordnung zu sein. Das fällt in diesen Diskussionen fast nie. Das finde ich auch ganz interessant.
Ja, also ein anderes wichtiges Element, was auch der Zukunftsrat vorgeschlagen hatte und was jetzt auch eingeführt werden soll, ist ein zusätzliches unabhängiges Aufsichtsgremium. In dem Referentenentwurf steht, es soll einen Medienrat geben, der bei allen, bei ARD, ZDF und Deutschlandradio regelmäßig alle 2 Jahre überprüft, haben sie ihren Auftrag erfüllt, welche Leistungen haben sie erbracht. Und dieser Medienrat soll unabhängig sein von der Politik und unabhängig von den Sendern. Das finde ich in der Tat einen sehr klugen Vorschlag, weil bisher wurde eigentlich die Leistung der Sender nicht wirklich unabhängig gemessen. Früher wurden noch unabhängige Medienforschungsunternehmen beauftragt, die Leistungen zu vergleichen. Das ist aber vor 2 Jahren auch abgeschafft worden. Und jetzt sollen sich eigentlich die Gremien darum kümmern. Die haben wiederum sich von den Anstalten beraten lassen, wie sie das denn jetzt messen. Das finde ich keine gute Lösung, muss ich sagen, weil das wieder zu sehr darauf hinausläuft, dass die Anstalten sich nur selbst loben für das, was sie machen. Und dieser unabhängige Medienrat wäre tatsächlich ein interessantes Gremium. Der Bericht, den der vorlegen soll, wird verglichen mit dem, was in der Schweiz auch jedes Jahr vorgelegt wird, ein Jahresbericht zur Qualität der Medien. Also sowas, fände ich, wäre ein sehr gutes Gremium. Und das soll eben, wie gesagt, von unabhängigen Experten besetzt werden. Ursprünglicher Vorschlag im Referentenentwurf ist, dass 3 Experten benannt werden von den ARD-Gremien, 2 Experten vom ZDF-Fernsehrat und ein Experte oder eine Expertin vom Deutschlandradio.
Also auch ein relativ kleines Gremium.
Genau.
Weil an sich bin ich ja bei unabhängigen Gremien auch immer so ein bisschen skeptisch in der Rundfunklandschaft.
Genau, ein kleines Gremium mit Expertise.
Letzter Punkt noch, Internet. Der 3-Stufen-Test, der ja im Moment immer noch notwendig ist für neue Telemedienangebote, der stand, soweit ich weiß, auch mal in Frage in dieser ganzen Diskussion, oder? Wie ist da jetzt der Stand?
Ja, also was die Internetangebote angeht, da gab es jetzt den Vorschlag von einem Medienrechtler, der im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung, der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung, hat ja so eine Expertise erstellt und verglichen die Vorschläge des Zukunftsrats mit dem Entwurf, der jetzt vorliegt für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Jan-Christopher Kalpein heißt der. Der hat gesagt, es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, im Internet irgendwelche Beschränkungen, also Beschränkungen in der Art zu machen, wie sie jetzt im Medienstaatsvertrag noch stehen. Also der hat vorgeschlagen, den Drei-Stufen-Test für neue Telemedienangebote abzuschaffen und auch das Verbot der Presseähnlichkeit abzuschaffen.
Aber davon findet sich jetzt nichts im Entwurf.
Nee, also davon findet sich nichts im Entwurf. Im Gegenteil, bei der Presseähnlichkeit steht dann in den Erläuterungen, da müsste man jetzt nochmal mit den Verlagen Rücksprache nehmen und Bezug nehmen auf deren Erfahrungen mit den bisherigen Streitigkeiten. Auch es gibt eigentlich, wurde in einem Medienstaatsvertrag ein Schlichtungsverfahren eingeführt, aber dieses Schlichtungsverfahren hat noch nie funktioniert. Und das Schlichtungsgremium wurde auch von den Verlegern dann aufgekündigt und verlassen. Also da hat sich nicht viel getan durch dieses Schlichtungsverfahren.
Okay, Dimut, wie bilanzieren wir das jetzt? Stimmt das, was Julia Jäckel gesagt hat? Die ARD ist reformwillig, aber nicht reformfähig?
Ich glaube, der Zukunftsrat hat das Gefühl, wir müssen das, was wir vorgeschlagen haben, nochmal stärker in der Öffentlichkeit halten, in der öffentlichen Diskussion, weil sie so die Befürchtung hatten, dass die Medienpolitik das abheftet und dann verschwinden lässt. Ja, die ARD behauptet immer, sie sei reformwillig und sie sei auch auf gutem Kurs. Also ich finde es schwierig und ich könnte mir vorstellen, das Ganze ließe sich am besten lösen durch einen moderierten Diskussionsprozess, der übrigens auch in der ARD von außen moderiert werden müsste.
Okay, Dimut Röther, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Wie sich das ganze Thema Rundfunkreform weiterentwickelt und welche Vorschläge noch gemacht werden, könnt ihr natürlich täglich nachlesen auf epd-medien.de. Und damit zur Medienkritik. Wir hatten jetzt wegen des Sommers eine Weile keine Medienkritik und ich habe mich gefreut, zum Einstieg endlich mal wieder einen klassischen Fernsehfilm zu besprechen. Kompakt, 90 Minuten, Einheit von Raum und Zeit, Österreich. Klang alles gut. Der Titel: Zwei gegen die Bank. Regisseurin Clara Stern hat für ihr Debüt Breaking the Ice vor 12 Jahren den Drehbuchpreis auf dem Max-Ophüls-Festival bekommen. Drehbuchautor Dominik Olay ist erfahrener Dramatiker. Was soll schon schiefgehen?
Juliette. Theresia. Ich habe aber eine Fight für Juliette.
Ach so, ja, das bin auch ich. Ich habe da nur, ich gebe bei sowas nie meinen richtigen Namen an. Also ich bin Theresia.
Theresia. Mhm. Waltraud.
Hä?
Ich heiße Waltraud.
Waren deine Eltern sauer auf dich, oder was?
Immer. Anschneiden, bitte. Körperverletzung infolge von selbstverschuldeten Verkehrsdelikten.
Gar nicht zum guten Service. Heutzutage ist alles selbstverschuldet.
Die zwei aus dem Titel des Films, der natürlich eine Anspielung auf Wolfgang Petersens Fernsehfilmklassiker 4 gegen die Bank von 1976 sein dürfte. Diese zwei also sind die pechgeplagte Taxifahrerin Maggie und die Ex-Bankerin Juliette. Maggie hat einen Sohn mit Keuchhusten im Krankenhaus und einen nutzlosen Ex, den man zwar nie zu sehen bekommt, von dem sie aber schon wieder sichtbar schwanger ist. Außerdem hat sie einen Steinschlag in der Frontscheibe, der im Laufe des Films immer größer wird, und Stress mit ihren Taxikollegen. Es könnte also besser laufen. Und Maggies Reaktion ist eine Art wildes Gefühlsroulette, das sich immer wieder anders nach außen zeigt.
Also wenn der Name schon nicht stimmt, aber die Adresse stimmt, gell? Wetzelgasse bist du. Also sie. Die App, die redet einem immer dieses trügerische Gefühl von Privatsphäre ein. Also, Wetzelgasse wollen sie.
Wetzelgasse, ja.
Juliette hat, wie wir mit der Zeit erfahren, Geld von der Privatbank geklaut, in der sie gearbeitet hat, und will sich damit absetzen. Maggie weiß das, weil sie im Polizeifunk gehört hat, dass Juliette vermisst wird. Sie hat auch schon mit ihrer herrischen Chefin, Frau Wendenheimer, telefoniert und plant mit Juliettes Auslieferung und einem so erpressten Lösegeld ihre eigenen finanziellen Sorgen zu beruhigen. Doch natürlich kommt dann alles anders. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich Stück für Stück eine Art Buddy-Cop-Freundschaft, die durch einen gemeinsamen Feind nur gestärkt wird. Den Security-Mann Brunner, den Wendenheimer auf die beiden angesetzt hat. Die zweite Hälfte des Films ist eine typische Kleingangster-Komödie mit einem sich immer wieder wendenden Blatt, in der zudem ständig neue Tatsachen ans Licht kommen. Zwei gegen die Bank ist nicht verkehrt. Aber so richtig hat er bei mir nicht gezündet. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine der Figuren so richtig sympathisch fand. Alle agieren ein kleines bisschen zu überdreht. Sicherlich mit Absicht, aber das muss man halt mögen. Daniela Golpaschin als Maggie und Caroline Peters als Juliette spielen ihre kleine Geschichte von sich entwickelnder Frauensolidarität gut zusammen. Aber insgesamt bleibt alles doch ziemlich an der Oberfläche. Das Tempo von Clara Sterns Film ist hoch. Die Szenen sind oft kurz und auf einzelne Pointen hingeschrieben. Die bestehen nicht selten auch einfach mal darin, dass jemand getasert wird. Dabei entstehen die besten Momente eigentlich, wenn die Situationen etwas mehr Zeit haben, sich zu entfalten. Wie in der besten Szene des Films, in der Juliette und Maggie in eine Polizeikontrolle geraten und in der auch mein Lieblingsmoment passiert, nur dass niemand denkt, ich würde besonders anspruchsvollen Humor erwarten.
Gut.
Nix ist gut.
Gut.
Der Film hat einfach eine gewisse Zaunpfahlhaftigkeit. Bester Beweis dafür ist der Soundtrack aus Popsongs des 21. Jahrhunderts, deren Texte wie in einer Reality-Show immer direkt die Handlung kommentieren. Dass man beim Thema von Zwei gegen die Bank an Rihannas Bitch Better Have My Money nicht vorbeigehen kann, verstehe ich gerade noch. Aber ähnliche Momente gibt es alle 5 Minuten. Von Billie Eilish's Bad Guy bis Taylor Swift's Vigilante Shit. Da begleitet die Zeile Lately I've been dressing for revenge eine Szene, in dem sich eine Figur, nun ja, für Rache umzieht. Von solchen Geschmacksfragen sollte sich aber niemand abschrecken lassen. Zwei gegen die Bank ist amüsant und kurzweilig. Und er hat das Herz am rechten Fleck, meinen Spitzfindigkeiten zum Trotz. Die Arte ORF Co-Produktion ist seit 23. August in der Arte Mediathek zu sehen. Die lineare Premiere auf Arte ist am 30. August um 20.15 Uhr. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an medien@epd.de oder hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn euch gefällt, was ihr hört, erzählt doch mal einem Freund oder einer Freundin von uns. Wenn ihr uns folgen oder erwähnen wollt, findet ihr EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall. Abonniert uns, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.